Also warum bezahlen wir für einen Tag im Spa, aber nicht für ein Theaterstück?
Das war wirklich so ein Moment, wo ich echt so gedacht habe, oh Gott, ich muss dem jetzt sagen, wie viel ich wert bin. Mhm. Das war das Gefühl. Und ich glaube, so geht es ja auch vielen KünstlerInnen wahrscheinlich, so dieses, dass es so nah an einem selber dran ist, was man da rausbringt oft. Oder so dieses, so, weil man so viel Herzblut da reinsteckt.
Erstmal kam mir alles frech vor, also alles Geld kam mir irgendwie frech vor. Ich habe auch ganz oft das Buch dann doch im Übersprung so verschenkt. Also ich weiß nicht, ob du das auch kennst.
Dass wenn wir darum gebeten werden, hey, kannst du bitte meine Kunst unterstützen, weil du feierst die doch gerade. Und es nur um die Frage geht, dass nur dieser eine Schritt vielleicht fehlt, diese Selbstbehauptung zu sagen, so, ey, dass die Leute es dann da tatsächlich auch machen. Willkommen zurück. Ich bin Raphael.
Ich bin Emma.
Und das ist Vorwärtsfallen, der Podcast, in dem wir uns in die kleinen Geschichten des Alltags, aber auch die großen Fragen des Lebens stürzen.
Wo bewegt uns Kunst, Kultur und das ganz eigene kreative Schaffen?
Was lässt uns nicht los?
Wie wollen wir leben und was hilft uns dabei?
Fallen ist hier jedenfalls erlaubt, denn wir stehen auch gemeinsam wieder auf.
Raphael!
Emma!
Hallihallo!
Nadu?
Wie geht's?
Ganz gut geht's. Jetzt hat der Hund auch hier mal meinen Platz freigegeben.
Ja.
Er hat sich ja auch zu uns aufs Sofa gesellt.
Ja, wir können einfach nicht ohne ihn aufnehmen. Das geht nicht.
Ja, voll.
Er macht sich ja auch gemütlich.
Yes. Emma, geht's dir gut?
Ja, schon. Ein bisschen müde. Ich war gestern ein bisschen tanzen.
Oh,
ja.
Wo warst du tanzen?
In Köln in einer Tanzkneipe, würde ich sagen. Ich war da vorher noch nie. Kann ich auch nicht empfehlen, deswegen werde ich den Namen nicht sagen.
War nicht so gut.
Da war nicht so gut, aber obwohl die Musik war ganz witzig. Also es liefen so von ABBA bis Quo alles Mögliche, so wild gemischt. Und das finde ich ja manchmal herrlich.
Voll.
Ja.
Ich finde auch manchmal, wenn man so das Gefühl hat, so da ist so ein ganz dilettantischer Hochzeits-DJ.
Ja,
kann das
manchmal. Weißt du, was super witzig war? Da gab es so ein DJ-Pult.
Ja.
Und dann haben wir gehört, dass man sich Songs wünschen kann. Und das ist natürlich, also das, sowas liebe ich ja. Ne?
Same.
Und dann, das machen ja viele gar nicht mehr, leider.
Und dann das macht man heute gar nicht mehr.
Und dann sind wir da hin und dann stand einfach niemand, sondern da lief einfach die Playlist mit dem MacBook durch. Und dann durften uns trotzdem an der Bar einen Song wünschen und dann irgendwann war da auch wieder ein DJ, aber das fand ich auch irgendwie bezeichnend für den Laden, dass kurz der DJ nicht am Pult war.
Ja. Nee, aber manchmal, finde ich, kann man das auch so richtig genießen. Dann mag ich auch so den Stupid Dance.
Ja, ich auch.
Weißt du,
so und so mit Singerei, das finde ich halt auch herrlich.
Ja, und dann läuft da irgendwie Abba, Mama Mia oder was. Und ich denke so,
da kann man mal die Hochkultur kurz fallen lassen.
Ich fühle es jetzt.
Ja,
und
total.
Ich channel jetzt einfach die Tante Margret auf der Hochzeit, die dann einfach sagt, scheiß drauf.
Los geht's.
Ich gehe jetzt dancen.
Was ich auch witzig fand, es liefen super viele so TikTok-Songs. Und ich weiß immer gar nicht, was das für Songs sind, aber ich kenne die natürlich. Also ich weiß nicht, den Interpretin oder...
Man kennt nur diesen 20-Sekunden-Schnipsel.
Genau, ja, genau. Und dann ich so, ach krass, der geht ja noch richtig, die Strophe kenne ich ja nicht.
Lang, aber.
Ja, ist auch ganz witzig.
Ach geil.
Ja.
Ja, nice. Das klingt ja nach, sag ich mal, einem durchschnittlichen Kulturprogramm.
Ja, das stimmt.
Ein bisschen so aus der Ramschkiste quasi.
Ja.
Das muss ja auch mal sein manchmal.
Ja, das stimmt.
Ja, nee, und ich war jetzt kürzlich in Bremen. Ich hatte das, glaube ich, mal auch in einer anderen Folge erwähnt. Aber war da für ein Queer-Film-Festival.
Das war mehr Hochkultur.
Ja, schon. Ja, also auf jeden Fall.
Aber es gab auch eine Party, habe ich gehört.
Genau.
Ja.
Boah, die war so cool,
ja?
Emma.
Sehr
das war,
cool.
Also das war so das Gegenteil von
von dem, von mir.
Vom pensionierten Hochzeits-DJ.
Ja.
Sondern da wurde echt richtig, richtig cool auch aufgelegt und so. Und es waren einfach so. Und ehrlich gesagt, ich liebe das so an so queeren Partys, das ist halt, also meiner Erfahrung nach, einfach so rücksichtsvolle, achtsame Menschen sind, die, total. Also weißt du, so, also es merkt man dann einfach so, dass man so am Abend nach Hause geht und so merkt so, boah, ich wurde heute nicht einmal angerempelt, mhm. es war total voll, aber niemand hat mich angerempelt und wenn irgendwie mal was, dann wurde sich, ne, hat man direkt geguckt, so, hey, geht's dir gut, sorry, oder, ne, irgendwie so, ja. so ein achtsamer Umgang miteinander und das war so cool.
Voll
und so
schön. Ja.
Und ja, war einfach richtig nice Musik und wir haben viel getanzt und so. Und vor dieser Party, was wir da eigentlich gefeiert haben, war ja dieses Filmfestival ja. sozusagen. Und wir haben uns da einen Film aus dieser Vorführungsreihe angeschaut. Und der hieß Accessibility.
Können wir auch nochmal nachschauen.
Ja, auf jeden Fall ging es um die Sexualität bei Menschen mit Behinderungen und da einfach, wie unterrepräsentiert das ist. Und das war so, ja, war einfach ein total toller Film einfach.
Spannend, ja.
Ja, und das, ich liebe ja so Dokumentationen, die getragen sind von Leuten, die einfach nur im Interview von ihren Erfahrungen erzählen.
Ja,
weißt
das
du, so,
stimmt.
Dass gar nicht so viel, so viel Fazit oder so viel Erklärung,
ja.
sondern einfach getragen von den Leuten, über die diese Geschichten einfach gehen.
Ja.
So, ne? Und das war total toll und war ein schönes Kulturprogramm an dem Wochenende.
Ja, klingt voll schön.
Und das ist ja auch so ein bisschen irgendwie auch so queere Kunst auch irgendwo feiern.
Mhm.
Also, weil da einfach auch ganz viele mitgewirkt haben aus den diversesten Bereichen so. Ein bisschen in die Richtung geht es ja heute auch, ne, mit unserem Thema.
Ja, das stimmt.
Mit
Kunst Geld verdienen.
Ja.
Ja.
Genau, die Frage ist Kunst oder Kohle?
Mhm.
Und muss ich das denn gegenseitig ausschließen?
Ja, heikles Thema in Anführungsstrichen. Das haben jetzt nur Leute gesehen, die den Snippet sehen,
ja,
meine
ja.
Anführungsstriche. Aber weil es krass tabuisiert ist.
Ja.
Also ich finde es echt... Also Geld ja sowieso, also mm. Geld verdienen ist ja sowieso ein Thema, was für viele sehr sensibel ist. Mm. Aber mit etwas Geld zu verdienen, was irgendwie Kunst und voll und idealistisch ist, da kriegen viele Leute ja komplett die Krise.
Ja, voll. Ja. Aber ich finde, es ist spannend, hat so viele Ebenen. Und ich glaube, es spricht wahrscheinlich vor allem die HörerInnen da draußen an, die vielleicht gerade auch eine sehr klare Trennung dazwischen haben, zwischen Lebensunterhalt und Leidenschaft.
Mhm.
So, also, dass es so einen Job gibt, einen Beruf, mit dem verdient man Geld. Und dann gibt es da halt, weiß ich nicht, dieses Hobby, diese Musik, die man macht, diese Bilder, die man malt, diese Sachen, die man näht, die man häkelt, keine Ahnung. Ne? Also, dass das schön aufgeteilt ist sozusagen.
Ja.
Und dass sich diese Person aber vielleicht auch gerade fragt, so, will ich da vielleicht mal Geld mit verdienen?
Ja.
Und wenn ich so darüber nachdenke, warum fühle ich mich so blockiert? Warum habe ich das Gefühl, das lässt sich nicht miteinander verbinden? Oder es schnürt sich bei mir alles zu, wenn ich jetzt plötzlich ein Preisschild auf meine Musik machen soll oder ein Preisschild auf meine Malerei machen soll oder so, das fühlt sich unmöglich für mich an.
Ja.
Also an diese Person ist das ja auch irgendwie so ein bisschen gerichtet, über das wir heute so ein bisschen sprechen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, also an die Person, um für sich da so ein Bild so zu entwickeln. Aber ich glaube auch für alle, die jemanden ganz toll finden und die Kunst, die diese Person macht oder das Kollektiv oder whatever, und da auch ein Gefühl zu bekommen, dass das vielleicht auch, warum die Person damit aber auch Geld macht oder irgendwo Kunst sich verändert auch. Ne?
Mhm.
Also ich glaube auch, als jemand, der das konsumiert oder das einfach oder ja Kunst sich gern anschaut oder so, das ist dann natürlich auch ein Riesenthema, um KünstlerInnen selbst als Konsumentin quasi besser zu verstehen irgendwie.
Mhm.
Oder diesen ganzen Markt so ein bisschen zu verstehen. Ja,
ja, total. Und ich glaube, da sind so diese Teilaspekte total wichtig. Und ich denke, man könnte jetzt auf jeden Fall erstmal einsteigen, so damit, Emma, hast du denn mal so erste Erfahrungen damit gemacht, so wie sich das verbinden lässt? Also hast du schon mal mit deiner Kunst Geld verdient und wie hat sich das angefühlt? Mhm. Und oder gab es Momente, wo du mal ein Preisschild auf eine Eigenkreation machen musstest?
Ja. Ja, ich habe ja auch ein kleines Büchlein gedruckt im Eigenverlag quasi, also das selbst gedruckt und gestalten lassen und finanziert.
Genau, sag nochmal, wie das heißt.
Bis ich angekommen bin.
Ja, wer weiß, vielleicht ist es ja, zu dem Zeitpunkt, wo die Person das gerade hört,
ja
auch available.
Ja, das ist auf jeden Fall noch available. Also jetzt gerade aktuell, wenn ihr Interesse daran habt, könnt ihr mir einfach eine Nachricht schreiben. Genau, und da musste ich einen Preis kalkulieren, weil ich natürlich auch Umkosten hatte, das produzieren zu lassen. Und das war so der erste Moment, wo ich tatsächlich ein Preisschild auf irgendwas geklebt habe. Und auch, also Geld verdienen wäre übertrieben, weil man ja irgendwo auch in Vorkasse gehen muss und ich natürlich auch da nicht meinen Augen, also meinen Hauptfokus drauf habe. Also ich muss damit kein Geld verdienen, so. Mhm. Ich bezahle von meiner Kunst ja absolut keinen Lebensunterhalt oder so. Aber es war schon ein komischer Moment, ja, weil ich hatte, erstmal kam mir alles frech vor, also alles Geld kam mir irgendwie frech vor. Ich habe auch ganz oft das Buch dann doch im Übersprung so verschenkt. Also ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wenn dann gerade Leute, die du so nicht unglaublich gut kennst, aber so ein bisschen, also so Bekannte, den ich dann aus,
ja, wo ist
also
die
einfach
Grenze?
So, wo ich, ja, genau. Und dann war ich so, nee, nimm es einfach. Ist alles gut.
nimm einfach mit.
Weil ich finde es auch irgendwie unangenehm, wenn du zum ersten Mal sagst, okay, dieses Buch kostet 11,90 Euro. So. Und das ist der Preis, den ich brauche für die.
Aber warum ist es komisch?
Ja,
oder warum war es komisch?
Ich glaube.
Wenn du da nochmal so reinspürst.
Ich glaube, für mich war das Komischste, dass ich es ganz oft nicht vergütet habe und dass der erste Moment war, zu sagen, okay, das kostet Geld.
Weil du es quasi vorher fühlte es sich wie eine Großzügigkeit an, die du so angeboten hast und jetzt war es plötzlich was ein Preisschild
genau,
hatte.
Genau, so das so zu rechtfertigen, dass es jetzt ein Preisschild hat, obwohl die Form von einem digitalen Gedichten, die ich sonst immer publiziere und was gedrucktem ist natürlich einfach was anderes. Und ich fand es auch komisch, weil du natürlich deiner Kunst in dem Moment einen Wert zuschreibst, den du selbst bestimmst. Den du selbst bestimmst und kommunizierst. Weil bis dato, wenn ich ein Gedicht veröffentliche oder auch wenn wir was auf unserem Blog veröffentlicht haben mit Paula, den ich zusammen habe noch, dann haben wir was rausgegeben und jeder konnte den Wert selbst bestimmen. Ich habe einen Text geschrieben, publiziere den und ich für mich kann bestimme den Wert auch, aber ich kommuniziere den nicht. Und alle, die den Text lesen, die bestimmen ihren Wert selbst. In dem Moment, wo ich sage, okay, dieses Buch kostet 11,90 Euro, ist übrigens auch der Preis, falls es kaufen wird, sage ich, okay, das ist 11,90 Euro wert. Und ich glaube, das ist das, was so ein bisschen komisch ist, dass ich den Wert bestimme und Leuten den quasi aufbinde. Ja, das war das, wo ich am Anfang so ein bisschen mit gehadert habe. Aber auch da irgendwie, das ist eine gewisse Form von Gewöhnungssache, finde ich. Und auch, ja, Wertschätzung. Weißt du, es ist halt
total.
Es ist, ja, ich weiß nicht, du hast damit ja viel mehr Erfahrung, weil du hast ja dieses Jahr schon dein drittes Buch publiziert. Und hast ja auch ein bisschen so Merch-Produkte und sowas. Und ich weiß nicht, wie geht's dir damit? Wie war es bei dir so das erste Mal, dass du.
Ja, ich kann es auf jeden Fall total nachempfinden. Ja. Auch diesen Moment, von dem du sprachst, dieses Verschenken aus einer Übersprungshandlung heraus oder so, diese Idee von, oh, am liebsten würde ich, dass jeder das irgendwie für sich selber entscheidet, wie viel das wert ist, weil das ist ja dann auch oft die Idee bei der eigenen Kunst, so dieses so, man gibt es raus und dann kann jeder für sich entscheiden, was nehme ich jetzt daraus mit und was nicht. Es ist jetzt nicht irgendwie wie etwas, was jedem schmeckt, ein Brötchen und du, das kostet jetzt so viel und du kannst da dein, du kannst es essen und dann hast du den Mehrwert. So, es ist so individuell, auch in der Rezeption, so in diesem, so wie nimmst du es auf?
Ja.
Ne? Und bei mir war es tatsächlich, war so ein ganz entscheidender Moment tatsächlich so das allererste Buch, an dem ich mitgewirkt habe. Das war nämlich nicht mein erstes Buch, Das Leben ist schrecklich schön, sondern das war ein Buch von Uwe Pettenberg.
Mhm.
Und da habe ich nur illustriert quasi. Können wir auch mal in die Shownotes packen.
Ja,
glücklicherweise wolkig heißt das.
Mhm.
Und das ist eine total süße Geschichte, wo es um, da geht es um jemanden, der auch so in Kontakt mit seinem inneren Kind kommt und wird aber auch so begleitet von einer Wolke, die dann mit ihm spricht. Also es ist so eine Art Kinderbuch für Erwachsene. Und ist eine ganz schöne Geschichte, die ich damals illustrieren durfte. War aber auch ein Zeitpunkt, wo ich selber noch gar nichts so rausgebracht habe im Sinne von, also ich habe eigentlich gar nichts, was ich so kreativ gemacht habe, wirklich mal so als Dienstleistung angeboten, geschweige denn irgendwie als Produkt oder Werk irgendwie rausgebracht, was man käuflich erwerben kann. Und dann war da eben dieser Moment, wo der Uwe mich gefragt hat, so, hey, willst du nicht mein Buch illustrieren? Ich finde toll, was du machst und so. Und dann dachte ich so, erstmal natürlich mega cool. Ne? Erstmal ist das ein toller Moment, wenn dich das jemand fragt und irgendwie deine Arbeit so sehr schätzt.
Ja,
das,
super aufregend.
Voll, ja. Es war einfach super aufregend. Aber wurde diese Aufregung und diese positive Wertschätzung irgendwie, wurde dann auch sehr schnell abgelöst von dem Moment, wo ich gemerkt habe, oh, jetzt kommt auch irgendwann der Moment, wo er mich wahrscheinlich fragen wird, ja, was willst du denn dafür haben? Oder, wo siehst du jetzt deine, auch finanziell deine Rolle in diesem Projekt dann? Null Erfahrung mit sowas, ja. Und das war wirklich so ein Moment, wo ich echt so gedacht habe, oh Gott, ich muss dem jetzt sagen, wie viel ich wert bin.
Mhm.
Das war das Gefühl.
Ja.
Also es war wirklich total, und ich glaube, so geht es ja auch vielen KünstlerInnen wahrscheinlich, so dieses, dass es so nah an einem selber dran ist, was man da rausbringt oft. Oder so dieses, so, weil man so viel Herzblut da reinsteckt, ist dieser Wert der eigenen Arbeit oft so krass verknüpft mit dem eigenen Selbstwert. Und man das gar nicht so richtig auseinanderklamüsern kann, gerade am Anfang. Und somit war es halt wirklich so dieses Gefühl, oh Gott, ich muss dem jetzt sagen, wie viel ich wert bin, wie viel mein Herzblut wert ist, wie viel meine Illustrationen wert sind.
Ja.
So. Und dieser Dreischritt, den ich gerade gesagt habe, so ich selbst, so meine Arbeit, die Illustrationen und so weiter, das ist ja auch, sind ja genau diese Ebenen, die man dann so für sich abklopfen muss. Und ich glaube, am Ende des Tages habe ich es da halt wirklich auch einfach so gelöst, dass ich mit einem ganz fetten Kloß im Hals wirklich einfach nur gegoogelt habe, übliches Honorar für Illustratoren irgendwie, so pro Stunde irgendwie. Und dann habe ich das, glaube ich, so mit ihm verwandelt, dass ich gesagt habe, so, also das wäre so dieser Stundensatz für Illustratoren und dann gucke ich mal, wie lange ich brauche und so und der wird hier so, ne? Und habe das dann so, aber hab das halt überhaupt gar nicht mit so einer, weiß ich nicht, selbstbewussten Selbstverständlichkeit gemacht, wie ich das, glaube ich, heutzutage machen würde, sondern halt wirklich mit so einer, ja, fast so ganz geduckt, mit so einer Scham irgendwie. Was aber übrigens auch, glaube ich, so mit meinen Glaubenssätzen über Geld damals noch auch so zu tun hatte.
Mit den gab es jetzt, die du über Geld hattest, also über das Geld verdienen oder über Geld generell?
Genau,
ja.
Also Geld verdienen generell und also weil die eine Seite ist ja so dieses dem eigenen Schaffen irgendwie ein Preisschild geben und irgendwie diese Selbstbehauptung aufzustellen, das ist jetzt so viel wert.
Genau, diese Selbstbehauptung ist, glaube ich, das, womit man so hadert, ja.
Voll, also auf jeden Fall ist das, war das ein großes Entwicklungsfeld, sage ich mal. Aber wie gesagt, es ging auch ein bisschen um das Thema Geld an sich. Und da etwas annehmen zu dürfen und so dieses, ja, also dass das auch ja ein großer Aspekt ist. So, was glaubt man jetzt über Geld? Ist das jetzt irgendwie so irgendwas Schmutziges? Ja. Ist das was, wo immer nur ein ganz praktischer, messbarer Mehrwert hinter sein darf? Also jetzt bei dem Beispiel von unseren Büchern, so inwiefern sind das jetzt nur Materialkosten, ja? Und inwiefern darf ich auch dem Inhalt einen Betrag zuschreiben, ja, der das, dann on top kommt?
Das wollte ich so, gerade ne? sagen, weil das ist, ja, ich finde, wenn, damit konnte ich das extrem gut rechtfertigen zu dem Zeitpunkt, dass ich tatsächliche Kosten hatte, also Materialkosten oder Produktionskosten. Aber das ist ja dann noch spannender, wenn der erste Job tatsächlich was ist, wo du Arbeitszeit vergütest, wie bei, bei deiner Illustrationsaufgabe quasi, weil dann fließt das Geld ja wirklich zu dir in dich, weißt du? Und nicht, du musst keine Rechnung davon bezahlen, in dem Sinne, dass du da irgendwie Produktionskosten oder so hattest, sondern das ist ja dann dein Geld, was für dich ist.
Mhm,
so, und ich glaube, da ist es dann noch mal krasser, weil mit so Produktionskosten kann man immer sagen, ja, also damit konnte ich jetzt die Druckerei bezahlen, deswegen kostet das so und so viel Geld, so. Aber klar, wenn, also das ist ja dann noch
da
mal.
Da ging es nur um meine Arbeit und meine Zeit, ja, quasi, ne? Ja. So, und ja, und am spannendsten ist halt wirklich ja so diese Frage, weil das kann man ja immer so betriebswirtschaftlich wegrechtfertigen, dieses so Material, Zeitaufwand und so weiter. Aber am Ende des Tages ist ja wirklich auch so diese große Frage, deine Kunst, dein Ausdruck, dein alles, was da so reinfließt, wie kann man da jetzt ein Preisschild drauf machen? Und ich muss wirklich sagen, dass das auch sowas ist, was ich so in meinem, sag ich mal, kreativen Umfeld auch ganz oft sehe, dass das Leute sich da nach wie vor so unter Wert verkaufen, eine ganz schüchterne Herangehensweise haben und dann leider auch oft von, weiß ich nicht, Kunden oder so oder Leuten, die irgendwie Auftragsarbeiten oder so geben, dann schon so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen ausgebeutet werden, aber halt so, ja, das Gefühl habe, dass die sich unter Wert verkaufen und das finde ich so schade.
Ich glaube gar nicht so, wahrscheinlich ist das auch von KundInnen gar kein so vorsätzlicher Gedanke, jemanden auszubeuten oder sowas. Aber ich kenne das schon viel von meinem Vater zum Beispiel, der ist ja Grafikdesigner oder mittlerweile oder Kreativdirektor einer Agentur. Der arbeitet aber auch halt freiberuflich und illustriert auch und so ein Kram und gestaltet halt, was für ihn auch eine Form von Kunst ist. Und das nutzen zum Beispiel auch ganz viele Bekannte immer stetig aus, die dann mal eben Logo brauchen oder mal eben einen Flyer oder mal eben eine Illustration. Und ich glaube deswegen da, ich finde es zwar spannend, wir können gleich gerne auch nochmal über das Geldthema sprechen, weil ich glaube, das habe ich auch sehr von meinem Vater so mitbekommen, dass man dann immer einfach was macht und gar nicht sagt, dass man was dafür bekommt, sondern sagt, ja, okay, mache ich dir fix so. Mhm. Und ich finde, es ist eigentlich die Pflicht, auch ein bisschen die Pflicht, dass der Person, die was möchte, zu sagen, was kann ich dir dafür geben?
Mhm.
Und ich glaube, das ist so ein komischer Balanceakt, da zu sagen, so, okay, wir kennen uns so ein bisschen, deswegen mache ich das so, aber eigentlich, also bei der Stundensatz von meinem Vater, der arbeitet in einer Riesenagentur, eigentlich wäre der wahrscheinlich, also das können die sich wahrscheinlich gar nicht leisten, das Logo, weißt du, was ich meine?
Ja,
voll. Und dann, ach, irgendwie ist es ein ganz, es ist irgendwie immer so ein awkward Moment, obwohl der gar nicht so sein müsste, weil man, es ist im Endeffekt eine Dienstleistung in dem Moment und dann auch noch eine sehr total persönliche Dienstleistung, weil das aus dir herauskommt, also gerade wenn es darum geht, irgendwie die Kunst zu vergüten. Ne?
Ja, voll. Und ich glaube auch so dieses, diese Glaubenssätze über Geld. Ist Geld etwas, was eher mit Mangel verknüpft ist oder mit Fülle zum Beispiel? Ist das etwas, was man, was irgendwie ein Mittel ist, wo man sagt, so, oh, da muss ich dran festhalten und wer das haben will, der muss danach fragen. So, weißt du? Und ich glaube, das ist so im Kapitalismus oder so in den meisten Geschäftsfeldern einfach eher so der Standard. So nach dem Motto, du musst nach Geld fragen, wenn du Geld für deine Dienstleistung haben willst. Während ich finde, dass in der Kunst oder in diesen, diesen Dingen, die auch so eine persönliche Komponente einfach haben, finde ich dieses Thema Wertschätzung viel, viel größer eigentlich sein sollte und sein darf. Und ich glaube, dass da vielen auch so die Glaubenssätze über Geld im Weg stehen, weil da dann halt so diese Idee ist, ja, du machst das für mich, dieses Logo. Was willst denn du dafür haben, weißt du? Und ich finde schon in dem Moment so, fehlt da so ein bisschen diese Wertschätzung, weil es so ein bisschen so dieses ist so, man könnte halt genauso umgekehrt fragen, ja, wie viel ist es dir denn wert?
Ja, weißt genau, du? So, ja, voll, also das ist, stimmt.
Und ich glaube, da wird es dann manchmal einfach so ein bisschen holprig in diesen Gesprächen. Aber ja, also ich finde, für mich war es halt auch, also weil ich kann das total nachvollziehen, diese Grafikgeschichte zum Beispiel, auch weil ich auch selber immer mal wieder Grafikdesign und Webdesign für Leute gemacht habe und da halt auch ein Preisschild drauf machen musste und habe da auch immer nur mit so Stundensätzen gearbeitet und so weiter. Aber muss wirklich sagen, seit dieser Illustrationsgeschichte damals, wo ich wirklich ganz schüchtern, sage ich mal, nur mit meinem Mehrwert, den ich da gebe, umgegangen bin, habe ich mich doch dann auch sehr entwickelt so mit der Zeit. Und es kam tatsächlich auch, also ganz abgesehen von der eigenen inneren Arbeit, durch die Wertschätzung von außen.
Ja.
Dass wenn man wirklich die Erfahrung macht, ey, da draußen gibt es Leute, die wissen meine Arbeit zu schätzen und auch entsprechend zu entlohnen. Also so, ne, sind auch bereit dafür, Geld in die Hand zu nehmen, je nachdem, was man eben macht. Dass man dann auch von außen so ein bisschen bestärkt bekommt, uff, das hat ja einen Wert. So, ne, das ist ja, das hat ja einen Wert und der darf auch zurückfließen.
Ja. So. Ja, das stärkt so das Selbstbewusstsein in der Hinsicht, ne? Man muss es irgendwie füttern und ich glaube, aus sich heraus mit seinen Glaubenssätzen zum Geld und seinen eigenen Glaubenssätzen zur eigenen Kunst, daraus zu entwickeln, dass man da selbstgestärkt rangehen kann und selbstbewusst rangehen kann, ist halt super schwierig. Woher soll das auch kommen? Mhm. Ne? Weil das immer schambesetzt ist, finde ich, so rauszugehen und zu sagen, hey, ich mache richtig krasse Sachen und ich will so und so viel dafür haben.
Mhm. Ja, es braucht einfach voll das Selbstwertbewusstsein, Selbstwertgefühl.
Ja.
Ja.
Und der Aspekt, der dann ja auch noch mit reinspielt, ist ja auch so eine gewisse Form von Idealismus. Also weil das haben wir jetzt bisher noch ein bisschen ausgeklammert, aber natürlich ist Kunst auch was sehr Idealistisches, so was man erstmal gar nicht damit konnotiert, dass wir überhaupt dafür Geld nehmen, weil es die Kunst beschmutzt oder so, dass man oder der Vorwurf im Raum steht, dass etwas kommerzialisiert ist, dadurch, dass es halt eine Entlohnung gibt, eine monetäre.
Ja. Voll, dass das auch das Werk verändert am Ende des Tages.
Genau,
ne?
Oder die Herangehensweise, also keine Ahnung, dass es, wenn man vielleicht gar nicht jetzt, um ein einzelnes Produkt zu verkaufen, aber wenn ich generell damit Geld verdiene und ich sag mal, wenn ich jetzt mit meinen Gedichten irgendwo die immer wieder publizieren würde und ich würde damit Geld verdienen, dann gucke ich dann halt drauf, welches hat mir besonders viel Geld gebracht und verändere dann meine Arbeit, weißt du, und das ist ja der Vorwurf, der im Raum steht.
Voll, so. Und der ist ja auch berechtigt insofern, dass das auch eine Ebene sein kann.
Ja.
Also ich weiß noch genau, wie unterschiedlich mein Gefühl war, als ich Buch 1 geschrieben habe, Das Leben ist schrecklich schön aus der pragmatischen Poesiereihe und Buch 2, Die Liebe ist furchtbar frei. Das war nämlich, das eine waren Texte, die ich so ganz frei von der Leber weg für mich geschrieben habe damals, Und ohne die Idee, dass das irgendwann mal zu einer Textsammlung wird, die ich irgendwann mal veröffentliche, ja, und dann war dieses Buch draußen. Ich hatte schon so ein paar Texte für Buch 2 geschrieben, aber dann stand ich eben auch vor der Frage, okay, hier gibt es jetzt so einen Rückfluss. Mhm. Es funktionieren Sachen, so auch monetär.
Ja.
Aber es war halt beim Kreieren war es kein Faktor. Aber beim zweiten Buch stand das plötzlich so im Raum. Inwiefern berücksichtige ich das jetzt? Nehme ich jetzt die Highlights aus Buch 1 und mache einfach mehr davon?
Ja.
So der Klassiker wie auch bei Musikern. So, okay, wir nehmen jetzt unsere Hits und machen mehr davon, um mehr Kohle auf der nächsten Platte zu machen. Oder ist die künstlerische Integrität auf Nummer 1. Und ich weiß halt noch genau, dass das eine richtig große Abgrenzungsaufgabe in dem Moment für mich auch war, zu sagen, nee, ich mache jetzt dieses Buch für mich, so wie es sein soll. Und ich gucke halt erst danach, wenn es geschrieben ist, wie das funktioniert. Und dann kann ich ja auch meine Schlüsse daraus ziehen. Aber das war wirklich wie so eine ganz bewusste rebellische Entscheidung.
Ja.
Dass ich gesagt habe, nee, jetzt erst recht. Wenn das jetzt schon so in mir hochkommt, dieses so, oh, sollte ich jetzt darüber nachdenken? Da habe ich so gedacht, nee. Mhm. Nee, also das darf jetzt nicht meinen Prozess beeinflussen. Und das ist, finde ich, ist aber auch ein wichtiger Punkt. So dieses, dieses inwiefern verändert sich etwas, wenn man damit wirklich Geld verdient oder davon womöglich sogar finanziell abhängig wird.
Mhm.
Zum Beispiel auch als, weiß ich nicht, Grafiker oder irgendwie sowas.
Ja, ne? Auf jeden Fall. Ach, ich glaube, das ist ja das Gemeine, dass das immer so ein bisschen dazwischen steht, weil im Endeffekt ist es ja auch ein Beruf und man muss ja auch Lebensunterhalt verdienen. So. Mhm. Geld ist auch eine Form der Wertschätzung, ist es einfach. Und die ist genauso wie irgendwie Lob oder Feedback oder so, ist natürlich auch Geld oder eine Vergütung, Feedback. Und warum darf das in der Hinsicht nicht sein? Ne? Mhm. Also ich finde es so schwierig. Und ich habe auch im Vorhinein jetzt mir Gedanken gemacht und ich glaube auch, dass es gar keine so schwarz auf weiß Antwort darauf gibt, weißt du?
Worauf jetzt?
Dass ob man mit Kunst Geld verdienen darf.
Mhm, mhm.
Weil, oder ob das dann noch die reine Kunst ist. Mhm. Weil ich glaube, zu einem gewissen Grad würde man sich was vormachen, wenn man sagt, das verändert die Kunst nicht oder die Herangehensweise an die Kunst.
Ja.
Weil ich glaube, was verändern tut sich immer. Ob das jetzt.
Es hat eine Wirkung.
Genau. Und ob das jetzt negativ ist oder nicht, das ist nochmal irgendwie ein ganz anderes Thema, aber natürlich verändert das im ersten Moment etwas. Und ich kann auch absolut nachvollziehen, in ganz vielen Hinsichten. Musik ist ein super Beispiel, weil ich glaube, dass gerade, also keine Ahnung, nehmen wir an, ein Künstler fängt an, spielt seine Songs, schreibt eigene Songs, hat irgendwie 10 eigene Songs geschrieben. Und 2 davon gehen krass durch die Decke. So, dann signed in irgendeine krasse Produktions-, wie heißt es nochmal?
Plattenlabel.
Musik, Plattenlabel, danke. Mhm. zu doll im Verlagsgame und gar nicht mehr in der Schiene. Genau, irgendein Plattenlabel signed in und dann sagen die, boah, die beiden Songs, die waren Hammer. Wenn du davon mehr machst, dann hast du noch einen krasseren Vertrag bei uns. Und der denkt sich, ja, cool, weil sonst arbeite ich irgendwie in einem Job, der mir gar nicht so richtig taugt. Wenn ich jetzt diesen Plattenvertrag unterschreibe, dann kann ich davon leben und viel mehr machen, auf was ich Lust habe.
Ja, und das ist halt dieser Freiheitsaspekt. Mm,
ist
dass
es
natürlich
auch.
Dieses Geldverdienen wiederum Freiräume öffnet für den freien kreativen Geist. Also, ne?
Ja, total. Und ich glaube, selbst wenn diese Person dann ein Album produziert, die quasi mehr oder weniger aus diesen 2 Songs bestehen in anderer Form, so, dann kriegt das Außen erstmal mit, okay, krass, das klingt ganz anders als das erste Album, es ist sehr hitbasiert. Und jetzt ist der bei diesem großen Label und verdient jetzt wahrscheinlich krass Geld damit. Aber diese Künstlerperson, der denkt sich wahrscheinlich, ach cool, jetzt, ich verdiene damit Geld. Das ist ja immer noch meine Musik, weil er hat ja auch die zwei Hits geschrieben.
Mhm.
Das ist ja auch ein Riesenaspekt davon. Und who knows, ob der sich nicht in, ob der nicht auch immer noch Kunst produziert, die vielleicht das Außen auch gar nicht mehr so mitbekommt oder auch nicht mehr fürs Außen mhm. gedacht ist, aber mhm. ja trotzdem schafft.
Mhm.
Also da ist dieser Kunstbegriff ja auch so groß und so flexibel.
Ja, voll.
Und ich finde, dem abzuschreiben, dass es Kunst ist,
mhm.
so frech. Aber ja, natürlich voll. Verändert sich die Kunst dadurch, natürlich.
Ja, voll. Und ich habe auch wirklich bis vor kurzem auch so ganz penibel darauf geachtet, dass ich das so sehr trenne. Also ich habe tatsächlich meinen Dayjob in Anführungsstrichen, mhm. also das, was die Miete zahlt und den Kühlschrank füllt und so, immer irgendwie außerhalb gemacht. Also habe Freelance-Jobs gehabt, eben Grafikdesign, Webdesign und so weiter. Alles Sachen, wo ich jetzt nicht gesagt habe, so boah, das ist,
meine Kunst. Ja.
Genau, das ist meine Kunst so, sondern das ist halt eine Dienstleistung mhm. so. Und mir war immer wichtig, das zu haben, dass das den Rahmen finanziell nährt mhm. und dass alles, was kreativ, also so wirklich mein Selbstausdruck ist, was da an Geld reinkommt, das ist alles, was on top ist. Mhm. Das ist nicht Geld, von dem ich abhängig bin, sondern das ist so Luxus, das ist mhm. on top. Und da habe ich bis vor kurzem wirklich sehr penibel drauf geachtet, dass das so getrennt bleibt, weil ich eben nicht Gefahr laufen wollte oder mich scheinbar gefährdet gesehen habe, mm. dass das dann Einfluss nehmen könnte auf meinen Ausdruck. So.
Mm.
Und das hat sich jetzt aber auch gewandelt, wohl auch, weil ich dieses Thema Wertschätzung und vielleicht auch Selbstwertschätzung ganz neu betrachte. Und halt wirklich auch sage, so, vielleicht ist es sogar gut, wenn ich diese Wertschätzung so annehme und dieses Geld sogar für bedeutsam erkläre, auch für meinen Alltag, so nach dem Motto, ich lebe auch davon und dass das vielleicht meiner Muse sogar gefällt. Und meine Muse jetzt inzwischen sagt so, wow, der nimmt mich sehr ernst und der traut mir das zu, dass ja. ich auch seinen Kühlschrank füllen kann und auch seine Miete zahlen kann. So. Also weißt du, es geht so ganz
absolut.
Viel, glaube ich, um die ganz individuelle Beziehung zu Geld und zur eigenen Muse,
ja.
zu dem eigenen Schaffen. Und dass man da wirklich ganz sensibel hinhorcht und es auch okay sein darf, wenn die Phase gerade ist, das klar zu trennen zum
ja.
Beispiel. Und vielleicht einfach so in gestohlener Zeit einfach mal so ein bisschen vielleicht seine Glaubenssätze über Geld und die eigene Kunst betrachtet und da vielleicht eine Entwicklung anstößt.
Auf jeden Fall. Genau, dass das auch nicht so, dass man das nicht so, sich da so einschränkt mit so Gedanken, weißt du? Dass man denkt, das geht niemals oder das geht mhm. nur so oder so.
Mhm.
Also ich finde es irgendwie auch so krass, weil du, dass es von außen so wieder so bestimmt wird, weißt du? Weil,
was wird von außen bestimmt?
Ja, also du machst ja die Kunst, das ist ja deine mhm. Kunst. Und du, wenn du entscheidest, dass du irgendwie Feedback im Sinne von einer Vergütung brauchst oder davon profitierst oder so und sich deine Kunst vielleicht dadurch auch verändert oder du mehr in der Richtung produzierst, weil du weißt, es gefällt den Leuten kommerziell, dann ist es ja deine Entscheidung, deine Umgang mit dieser Kunst, weißt du? Die mhm. Kunst, die eh die ganze Zeit von dir kommt. Und das Außen bewertet das dann als schlechter, das ist ja auch in Ordnung, aber es gibt ja trotzdem auch Leute, die es immer noch konsumieren und es als positiv bewerten. Also diese Einschätzung, dass das was Schlechtes ist, kommt ja eigentlich nur von außen.
Ja, voll. Beziehungsweise, ich finde, da geht es auch wieder so um den Kontakt mit sich selbst und da wirklich einfach drauf zu achten, so, was fühlt sich da jetzt stimmig für mich an und bin ich da jetzt beeinflussbar, bin ich da jetzt sehr, ne, oder will ich vielleicht auch in der Richtung beeinflusst sein oder so, also dass man da wirklich so für sich abwägt auch.
Ja.
Aber ich würde tatsächlich auch wirklich immer so diese Ermutigung rausgeben, dass Geld am Ende des Tages auch nur eine Form von Wertschätzung und
ja.
Dankbarkeit ist. Und dass ja, und dass man diese Wertschätzung annehmen darf und sich auch selber geben darf. Und das, und nichts anderes ist ja quasi ein Preisschild drauf machen, ist ja einfach nur so diese Aussage, ich weiß, dass das hier etwas wert ist. So. Und das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. So. Und jemand, der mir zustimmt, wird das dann bezahlen. Und jemand, der dem nicht zustimmt, der kann dann woanders hingehen. Oder sagen, ich besorge mir was bei jemand anders, wo es irgendwie günstiger ist oder ne, was auch immer. Fair enough. So. Aber ich glaube, der Moment, wo man das nicht mehr so mit dem eigenen Selbstwert Okay, der Hund musste sich kurz schütteln. Der Moment, wo man das nicht mehr so sehr mit dem eigenen Selbstwert verknüpft, der Wert, der von außen der Kunst gegeben wird, so, das ist, glaube ich, so auch so der Moment, wo man dann bereit ist, ein Preisschild drauf zu machen oder zu sagen, so, ich darf damit jetzt auch Geld verdienen, darf da auch Geld für annehmen oder so.
Ja, ich würde den Fakt, dass Geld im Prinzip auch nur eine Form von Wertschätzung ist, wirklich gerne doppelt unterstreichen, weil das hast du ja jetzt auch ein paar Mal anklingen lassen. Es ist im Endeffekt, hat es was damit zu tun, wie wir gesellschaftlich, was wir für Glaubenssätze mit Geld haben und dass Geld irgendwie mehr ist, als einfach zu sagen, mir ist etwas wert. Also da steckt es ja schon drin in Wertschätzung. Also Geld hat einen Wert. Und Wertschätzung ist einfach das Geben von einem Wert, das Zuschreiben von einem Wert. Und genau, nichts anderes ist das. Und natürlich verändert Wertschätzung immer eine Arbeit. Ich habe nämlich jetzt gerade auch so gedacht, selbst wenn ich negatives Feedback bekomme, verändert das ja auch meine Arbeit. Und niemand würde da auf die Barrikaden gehen und sagen so, hey, weißt du, warum veränderst du deine Arbeit, weil du einen negativen Kommentar dazu bekommen hast? Natürlich. Also sobald man etwas nach außen gibt, verändert sich etwas. Weil das Außen in einer reziproken Beziehung zum Inneren steht.
Ja. Ja, und ich glaube, es ist auch so ein bisschen die Beziehung des Künstlers selber, der Künstlerin, des Künstlers zu dem eigenen Schaffen. Und ich glaube, dass da einfach so die Tücke ist, dass man da nicht will, dass einem das reingrätscht, diese Wertschätzung, dass man, also weil das ist ja einfach auch so Shiny Object Syndrom, weißt du, so dieses so,
ja, das stimmt.
Oh, jetzt kommt da Geld und so. Und dann ist es ja auch manchmal ein ganz unbewusster Prozess, dass das irgendwie, dass man da dem auch so ein bisschen nachlaufen will und sagen will, oh, mehr davon und so. Und ich weiß nicht, ich glaube, es ist Bob Dylan. Auf jeden Fall irgendein Musiker hat auch mal dazu gesagt, dass er auf seinem Album es auch so macht, dass er wirklich abwechselt und sagt, einen Song mache ich nur für mich und einen Song mache ich für meine HörerInnen.
Ja.
Also, dass er wirklich so ganz bewusst gesagt hat, so, das eine ist wirklich ganz, ganz super integere Kunst, nur von mir, ohne irgendein äußeres Ziel. Und das andere ist nur Geschenk, ist nur fürs Außen, ist nur den anderen quasi etwas geben, so von dem ich weiß, dass sie es vielleicht wollen oder sie kommerziell, wie gesagt, auch interessiert. Und dass er da einfach so gesagt hat, so eins für dich, eins für mich, eins für dich, eins für mich. Und dass so auch ein rundes Album entstanden ist, was auf der einen Seite irgendwie kommerziell ein ganz guter Erfolg war, aber womit er sich am Ende des Tages auch wohlgefühlt hat.
Ja.
Ne? Also das finde ich auch einfach so einen schönen Ansatz, so einen spielerischen Umgang vielleicht auch mit Kapitalismus und Kommerzialisierung zu pflegen als Künstler.
Auf jeden Fall. Ich glaube, das wollte ich auch eben mit diesem Beispiel zum Ausdruck bringen, ne? Mit dem Künstler, der bei einem Plattenlabel jetzt irgendwie Hits produziert. Das bedeutet ja nicht, dass er nicht weiter auch Kunst produziert, die ihm viel bedeutet.
Ja, voll. Ja, und ich finde da nur nochmal wichtig, so diese Beziehung des Künstlers, der Künstlerin selber zu dem eigenen Schaffen so zu betonen, weil ich glaube, da liegt die Tücke. Weißt du, so diese ganz unbewussten Prozesse, weil das Einfluss nimmt, keine Frage. Aber was macht man jetzt daraus? Mhm. Oh, es beeinflusst mich. Okay, wie gehe ich jetzt damit um? Und da so seine Abgrenzungswege irgendwie auch so zu haben, dass man nach wie vor sich integer fühlt mit dem, was man macht.
Vor allem, du hast jetzt gerade eben gesagt, dass eine Weile dein Geld, was du mit dem mit deiner Kunst verdient hast, mehr so das Luxusgeld war. Also du musstest deinen Lebensunterhalt nicht davon finanzieren. Als du das erste Mal Geld bekommen hast für diesen Illustrationsjob, hast du irgendwas Besonderes damit gemacht oder so? Oder?
Nee, ich habe das weggelegt und habe wirklich gesagt, das ist so unantastbar.
Heiliges Geld, ja.
Ja, wirklich, weil ich so gedacht habe, so, da muss ich irgendwas Besonderes mitmachen oder irgendwie so. Eben genau diese Hemmung, die man vorher hatte, das anzunehmen, genau diese Hemmung hatte ich dann auch, dieses Geld für irgendwas auszugeben oder so. Aber wie gesagt, das hat sich auch wirklich verändert, dass ich das jetzt auch wie viel mehr als etwas sehr Fließendes begreife und wirklich auch irgendwie darauf achte, dass das, was zu mir strömt, ich auch irgendwie in dieser Richtung wieder einsetze oder zurückfließen lasse oder so. Und dass ich da so diese Blockaden so ein bisschen rausnehme und nicht mehr so diese krasse Ehrfurcht irgendwie so habe, aber eben das auch jetzt nicht irgendwie verramsche oder so. Also.
Ja, weil ich glaube, das ist auch super spannend, was man dann so damit macht, weißt du, oder wie man dann damit umgeht, dass man was verdient hat damit. Ja,
und ich finde, da kann man auch wirklich nochmal so das Bewusstsein schärfen, auch für jemand da draußen, der vielleicht ganz am Anfang von diesem Weg ist, wie viel in so ein Werk fließt. Also wenn du einen Song machst, wenn du oder auch als Grafikdesigner oder Illustrator oder was, man muss auch immer im Hinterkopf haben, wie viele Jahre Training in dieser einen Illustration steckt, die man da jetzt verkauft. Wie viel man vielleicht sogar auch in die mentale Gesundheit investieren musste als Künstlerin oder was, um irgendwie imstande zu sein, da jetzt sein Herzblut reinzugeben in diese Liebesgeschichte oder diesen Love-Song. Oder ne, da kommt so viel dazu, was man überhaupt gar nicht auf die Preisliste packt, sage ich mal. Und da finde ich dann so für sich einen Kompromiss zu finden. Und dann ist es für mich tatsächlich auch so, dass ich bei einem Illustrationsjob dann vielleicht auch wirklich sage, boah, nee, ich nehme jetzt wirklich mal den höheren Betrag beim Durchschnittswert, den man sich ergoogeln kann, weil ich mir so denke, da ist so viel reingeflossen in das, wie ich da dran gehe und so weiter. Und es gehört auch ganz viel dazu, dass ich überhaupt so einen freien Geist habe jetzt gerade. Also, und da gehören dann tatsächlich auch irgendwelche Trips zu, irgendwelche Urlaube oder so.
Ja, auf jeden Fall.
Die alle dazugehören.
Ja, voll. Die Inspiration liefern. Ja, total.
Voll. Oder auch so im Coaching-Bereich.
Ja.
Da sehe ich auch ganz oft Leute, die Hemmungen haben, eben hohe Stundenbeträge für ihre Coaching-Arbeit zu geben. Aber da sage ich auch immer, Leute, das ist nicht nur eure Expertise, sondern das ist auch euer offener, freier, entspannter, gelassener Geist, mit dem ihr da einen Raum aufmacht für jemanden. Und der braucht Erholung, der braucht Raum, der braucht Zeit und Selbstfürsorge.
Ja.
So. Und das ist auch alles was mit Geld verbunden ist oft.
Und ich glaube, wenn, also für alle, die damit irgendwie auch so ein bisschen strugglen, da sowas festzulegen und so, einfach mal eine Summe für sich auszusprechen und zu hören, hinzuhören, ob einem das wirklich reicht oder ob man das eigentlich nicht wertschätzend genug findet, die Summe.
Ja.
Weil ich glaube, man hat schon ein Gefühl dafür, wie viel man möchte und man kann da ruhig mit Selbstsicherheit rangehen. Ich meine, das ist Geld vielleicht auch nochmal ein umfangreicheres Thema jetzt gerade, aber wenn man irgendwie so einen Preis festlegen muss, gerade für so eine Dienstleistung oder sowas, wie jetzt zum Beispiel im Coaching-Bereich oder sowas, dann können Leute auch immer noch sagen, nein, das ist mir zu viel, diesen Preis bezahle ich nicht. Aber für den und den Preis mache ich das. Also man kann halt auch verhandeln. Ne? Also so ein Preis ist auch nicht festgelegt in dem Moment, den man ihm ausspricht. Deswegen kann man auch ruhig mal was Höheres ansetzen.
Ja, und ich glaube gerade auch so in dem, wenn man gerade am Anfang steht, sei es jetzt in der Kunst oder im Coaching zum Beispiel, dass man auch wirklich sagen kann so, hey, du kannst bezahlen, was es dir wert ist nach dieser Sitzung. Ja. Oder, ne, oder was ist dir denn das Bild wert oder so. Und man da vielleicht sogar auch Referenzwerte mitgeben kann und sagen kann, so, also die meisten Klienten bezahlen zwischen 50 und 100 Euro, aber du kannst bezahlen, was es dir jetzt wert war. Ja. So, und das ist, glaube ich, auch ein gutes Mittel, um ein Gefühl dafür zu bekommen, so im Durchschnitt, wie viel ist es denn den Leuten auch wert? Und dann aber nochmal so mit sich abzugleichen, fühlt sich das stimmig an, warum fühlt sich das nicht stimmig an? Und so auch so zu seinen Antworten zu kommen, wie viel kann man denn jetzt auch dafür nehmen, während man sich wohl dabei fühlt.
Auf jeden Fall, so ein bisschen zu üben mal. Ja, ja. Ja, das stimmt.
Voll.
Also da kann man sich einfach langsam rantasten.
Ja, und ich würde auch gerne noch eine Empfehlung aussprechen von jemandem, die mich sehr inspiriert hat, was dieses Thema angeht. Und das ist Amanda Palmer.
Mhm.
Die ist Musikerin und ist auch so eine ziemliche Vorreiterin gewesen, was dieses Thema Crowdfunding angeht als Künstlerin. Und sie hat ein Buch geschrieben, was auch total toll ist. The Art of Asking heißt das. Also die Kunst zu fragen. Die Kunst, sein Publikum oder die Leute, die die eigene Kunst schätzen, darum zu bitten, dich als Künstlerin zu unterstützen.
Mhm.
Also, dass es manchmal
voll spannend,
so simpel ist und es nur um die Frage geht, dass wenn wir darum gebeten werden, hey, kannst du bitte meine Kunst unterstützen, weil du feierst die doch gerade, dass nur dieser eine Schritt vielleicht fehlt, diese Selbstbehauptung zu sagen, so, ey, ne, unterstütz mich bitte. Dass die Leute es dann da tatsächlich auch machen. Also, und sie hat da zum Teil ganze Touren mitfinanziert, dass sie einfach nur ihre Fans darum gebeten hat, sie dabei zu unterstützen.
Mhm.
Und hat dann durch Crowdfunding und so weiter ihre Tour finanziert. Und da ist dann auch immer ganz viel Wertschätzung hin und zurück geflossen. Also, weil sie hat dann ihren Crowdfunding-Teilnehmern irgendwelche coolen Gimmicks gegeben. Ich meine, da gibt es ja jetzt auch ganz neue Plattformen für Patreon und,
ja,
und wie sie nicht alle heißen. Also quasi Plattformen, die es Künstlern dann auch einfacher machen, KünstlerInnen, Künstlern, einfach machen, ja, halt sozusagen auch Gimmicks anzubieten und dafür irgendwie Unterstützung auch finanzieller Natur zu bekommen.
Ja, auf jeden Fall. Voll spannend, muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen.
Ja, ja.
Habe ich noch nie gehört. Aber mega cool, weil ich glaube, das ist echt so, ich glaube, das ist auch wieder so ein Ding, da muss einfach mehr drüber gesprochen werden, um das zu enttabuisieren, weil das ist einfach, da baut sich so eine komische Barriere auf und das ist so unantastbar, weil das auf so ein hohes Podest gesetzt wird. Dabei wird vollkommen vergessen, dass das Leute auch, dass da auch Aufwand hintersteckt und so und das und Kraft und Zeit und eben halt auch Ruhephasen, die irgendwie benötigt werden und so ein Kram, dass man echt sagen muss, dass da muss drüber gesprochen werden, weil es ist genauso, also warum bezahlen wir für einen Tag im Spa, aber nicht für ein Theaterstück oder für Musik, die uns jeden Tag auch entspannt oder uns weiterbringt oder so, ne? Also das ist halt so, das ist ja, also Kultur und Kunst ist einfach auch ein Gut und das darf auch monetarisiert werden, so, ja.
Voll. Von daher, ne, also ich würde nochmal ganz fett unterstreichen, deine Kunst, dein Schaffen ist
etwas wert.
Ja, und nicht wenig.
Ja.
So, ne? Und da steckt ganz viel hinter. Und ja, dass man das auch ruhig davon behaupten darf, auch auf den Marktplätzen dieser Welt. Und wenn man merkt, da bin ich blockiert, das fällt mir ganz schwer, das so zu sehen, dass man dann vielleicht auch tatsächlich die Glaubenssätze über Geld und inwiefern Geld denn Wertschätzung ist und inwiefern Geld etwas Schmutziges ist, was man nicht annehmen darf oder so, dass man das vielleicht nochmal so unter die Lupe nimmt.
Ein bisschen
aufräumt. Würde ich jetzt nochmal zum Abschluss so mit da rausgeben.
Finde ich gut, kann ich nur 3 Ausrufezeichen hintersetzen.
Alright.
Sehr gut.
Emma, wir schaffen weiter.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
Ja, bleibt nur noch zu sagen, danke, dass auch du bei dieser Folge mit dabei warst. Und auch wenn Emmas und mein Gespräch hier zu einem Ende gekommen ist, denken wir unsere Themen aus den Folgen natürlich immer irgendwie weiter. Und das am liebsten mit dir zusammen. Daher, falls das noch nicht geschehen ist, abonniere jetzt Vorwärtsfallen auf der Podcast-Plattform deines Vertrauens, damit du die nächste Folge nicht verpasst, und connecte dich auch gern mit uns persönlich. Folge dazu gleich beim nächsten Griff zum Smartphone Emma und mir auf unseren Social-Media-Accounts, die findest du auch in den Shownotes, und auch dem Profil von Vorwärtsfallen. Dort teilen wir nämlich immer wieder Zusatzmaterial zu unseren Themen, die dich auf deinem Weg weiterbringen sollen. Spannende Reflexionsfragen, Buchtipps, Filmtipps und vieles mehr. Außerdem kannst du dich dort direkt mit uns und der Vorwärtsfallen-Community austauschen, uns Feedback dalassen und uns vor allem von deinen ganz eigenen Erfahrungen mit den Themen von heute zum Beispiel erzählen. Also, tausend Dank nochmal für dein Mithören, Mitfühlen und Mitdenken. Und wenn du den Podcast an sich unterstützen möchtest, schick ihn Freunden und Familie. Und was uns besonders hilft, ist auch, wenn du direkt nach dieser Folge hier dir 2 Minuten Zeit nimmst, um den Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. So entdecken mehr Menschen unsere Themen, und das bedeutet eben auch mehr Vielfalt, mehr kreieren, vorwärts fallen und auch gemeinsam wieder aufstehen. Also in diesem Sinne, wir freuen uns, von dir zu lesen, und wir hören uns in der nächsten Folge.